BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat heute Tom Fiewig aus dem Studio Nürnberg von BR Heimat. Grüße Sie recht herzlich heute am Donnerstagvormittag, wo es die Sonne etwas schwerer hat als in den vergangenen Tagen. Vielerorts in Bayern ist es ein eher trüber, teils auch nebliger Vormittag. Umso schöner, dass wir uns mit einem wahrhaft paradiesischen Thema heute beschäftigen können, dagegen quasi angehen können. Die Flüsse Main und Regnitz sind in Franken ein einzigartiges europäisches Naturerbe und die mit vielen Partnern entwickelten Projekte einer Initiative des Vereins Flussparadies Franken nämlich laden zur Erholung am Wasser ein, aber das soll naturverträglich und auch sanft geschehen, damit die Flüsse und vor allem auch ihre Uferzonen wieder als ein natürliches Ökosystem für Flora und Fauna fungieren können. Dieses Jahr feiert dieser Verein sein 20-jähriges Stehen und zu Gast sind bei Habe die Ehre heute aus diesem Anlass Flussparadies Geschäftsführerin Dr. Anne Schmidt und sie wird begleitet von einer Frau, die gerne abtaucht ins Wasser und deswegen bei uns heute in der Sendung auftaucht. Von Naturschutztaucherin Anja Künstler, nämlich aus dem Nürnberger Land. Ich freue mich auf beide. Habe die Ehre heute im Zeichen des Flussparadieses Franken. Zu Gast sind Naturschutztaucherin Anja Künstler aus dem Nürnberger Land und die Geschäftsführerin des Paradieses, quasi des Vereins Flussparadies Franken, Frau Dr. Anne Schmidt. Habe die Ehre Ihnen beiden. Servus.
Ja, guten Morgen. Schön, dass wir da sein dürfen.
Genau, und dass Sie uns ein bisschen Paradiesstimmung hineinbringen in diesen trüben Tag, ich habe es schon gesagt, und dass Sie uns ein bisschen hineinführen nach Oberfranken, eine ja Region, die von sich selber sagt, sie ist eine Genussregion mit einer hohen Metzgerei, Bäckerei und Brauereidichte, wie wir wissen, und genauso vielfältig sind eben auch die Landschaften und damit auch die Räume für Freizeit und für Erholung. Wir haben die wildromantische Karstlandschaft der Fränkischen Schweiz. Wir haben das Fichtelgebirge, das manchmal eine etwas schroffe Seite zeigt, aber im Sommer auch sehr liebliche Seiten hat. Wir haben den Frankenwald und das Maintal. Also wirklich faszinierende Naturräume. Wer da noch nicht war, Frau Schmidt, der sollte unbedingt hinfahren, oder?
Ja, unbedingt. Es ist wirklich eine einzigartige Landschaft. Und das Besondere daran ist, Sie haben es jetzt ja schon so schön beschrieben, die Flüsse sind ja das, die diese Landschaft auch tatsächlich prägen. Also ohne die Flüsse wird man ja gar nicht so richtig wissen, wo fängt denn jetzt das Fichtelgebirge an oder wo hört es auf. Und dann weiß man, ah, jetzt kommt das Maintal, da muss jetzt irgendwie was anderes sein. Also die Flüsse sind für uns ja tatsächlich physisch in der Landschaft tatsächlich erlebbar und das macht sie auch so besonders. Und ich glaube, deswegen haben auch viele Menschen so eine starke Verbindung zu den Flüssen und zum Wasser.
Und die zwei beherrschenden Fließgewässer in der Region, das ist der Main und das ist die Regnitz. Wobei wir nicht vergessen sollten, wir werden auch später nochmal, vor allem in der zweiten Stunde, drüber sprechen, es gibt auch Seen.
Es gibt auch Seen, genau. Und Main und Regnitz, das ist tatsächlich jetzt für die Region, also für die fränkische Region, tatsächlich sind es die zwei Hauptflüsse, also vor allem für Oberfranken und Mittelfranken natürlich. Und der Obermain, der ist tatsächlich besonders, weil er, ja, sozusagen, es gibt ja nicht nur den Main. Es gibt den Roten Main, es gibt den Weißen Main, es gibt den Obermain. Ab Hallstatt oder Bamberg oder Bischberg, wo dann die Regnitz in den Main fließt, da spricht man dann vom eigentlichen Main. Und das immer zu erklären, ist gar nicht so ganz einfach. Vor allem, wenn dann Menschen, die den Main, ich sage jetzt mal bei Frankfurt oder Aschaffenburg kennen, wenn die dann nach Oberfranken kommen und dann vor diesem Fluss stehen und sagen, das ist jetzt der Main. Dann sage ich, ja, das ist das Gleiche. Der gleiche Fluss, wie er dann später in den Rhein und dann in die Nordsee mündet, das gleiche Wasser, nur halt am Anfang, wo er noch kleiner ist.
Anja Künstler, Sie wohnen an der Grenze von Mittelfranken zu Oberfranken, aber selbst Sie haben einen kleinen Fluss vor der Haustür quasi.
Ja, die Schneitach. Ich komme auch aus Schneitach und das hat den Ort den Namen auch gegeben. Ja,
Und wie groß, welche Ausmaße hat der Fluss in Schneitach oder ist es dann eher ein Bach?
Ja, es ist ein bisschen unterschiedlich, weil zwei verschiedene Bäche quasi in die Schneitach fließen und deswegen auch sehr klein beginnt und etwas größer, aber natürlich nicht vergleichbar mit Main, Rhein oder sonstigem.
Und fließt dann in die Pegnitz vermutlich. ja. die wiederum nach Nürnberg fließt und dort Korrekt. Wieder. Da sind wir ja bei diesem Thema, dass Flüsse ja oft natürlich entspringen irgendwo, aber manchmal auch entstehen durch das Zusammenfließen von mehreren Flüssen und dann erst wirklich zu dem Fluss werden, den wir eigentlich meinen. Nochmal zurück zu diesem Paradiesbegriff, Flussparadies Franken. Wie stellen Sie sich persönlich das Paradies vor?
Also das Flussparadies, das kann man eigentlich insofern beschreiben, dass man sagt, ein Fluss, der naturnah ist, der schaut nicht überall gleich aus. Der hat unterschiedliche Ufer, die können mal steiler sein, wo auch mal sozusagen dann Tiere wie der Eisvogel eine Bruthöhle graben können. Da gibt es flache Kiesufer, da gibt es wilde Gebüsche, wo man gar nicht so richtig hinkommt, ein bisschen Sumpflandschaften. Das ist sozusagen so das Bild, das wir auch mit dem Flussparadies ein bisschen wieder in die Köpfe bringen wollen, wo es am Obermain tatsächlich auch zwischen, sagen wir mal, Bad Staffelstein und Hallstatt auch schon viele, viele tolle Beispiele gibt. Und wir haben aber oft im Kopf, wenn man jetzt so einen Fluss sich vorstellt, hat man natürlich so dieses typische ausgebaute Flussprofil, wo man sagt, man hat irgendwie ein Ufer, das so irgendwie runtergeht und dann geht das so quer Wasser rüber, auf der anderen Seite wieder hoch, vielleicht noch ein paar Bäume rein. Und
möglichst
das ist natürlich,
auch, ne?
Genau, möglichst gerade. Und das ist natürlich für die Schifffahrt vielleicht gut, aber für die Tiere und Pflanzen nicht und für unsere Menschen eigentlich auch nicht. Und mit dem Flussparadies wollen wir so ein bisschen wieder diese unsere Beziehung zum Fluss, dass wir sagen, eigentlich braucht jede Stadt, jeder Ort am Fluss braucht eigentlich oder an einem Bach braucht einen Bereich, wo man hinkommt ans Wasser, ne, wo man Steinchen reinwerfen kann, wo man seine Füße mal kühlen kann, wo der Hund mal schlappern kann. Also das ist so das Bild, das wir reinkriegen wollen und davon brauchen wir viele, viele, viele Stellen an allen Flüssen, an allen Bächen und dann, dann ist da auch wieder Leben. Und das ist so dieses Paradies, ist eigentlich wieder sozusagen so ans Wasser rankommen auch für die Menschen.
Und Frau Künstler, als passionierte Taucherin ist für Sie dann das Paradiesische dann eher tatsächlich unter Wasser, also das, was sich unter dem Wasserspiegel verbirgt, was vielen Menschen auch unbekannt ist, weil sie sagen, ja, so weit, so tief will ich gar nicht tauchen oder ich sehe da auch nichts mehr. Ist das für Sie dann persönlich paradiesisch, was Sie da entdecken können?
Natürlich mag ich die Natur insgesamt. Sprich, ich mag genauso über Wasser so sein, aber unter Wasser hat natürlich für mich jetzt nochmal einen Mehrwert, insofern, dass ich da die verschiedensten Lebewesen beziehungsweise auch ganz unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten sehe, wie ein See aufgebaut ist. Also ich habe einen grünen Dschungel, ich habe Pflanzen, die größer sind als ich habe Tiere, die mich mit ganz großen Augen anschauen. Es ist einfach bunt im Meer, in den Seen ist es eher grün. Mhm. Also auch da ist so viel Verschiedenes, was man entdecken kann. Und man lernt auch das Sehen erst. Am Anfang ist es immer noch so die ganz großen Sachen, die man sieht. Und mit der Zeit erkennt man auch so ganz kleine Sachen, die man schon fast mit der Lupe suchen muss.
Also das Paradies im Detail sozusagen.
Ja, genau.
da hatten wir ja auch dieses Sehen, also die mit dem Tauchen, ja, auch sozusagen die Sehen besser sehen und verstehen lernen. Das ist genau. So der erste Schritt. Ne?
Genau.
Und es ist tatsächlich so, mir geht es ja auch so mit dem, also ich tauche selber nicht, aber so diese Welt unter dieser Wasseroberfläche, die ist für uns ja erstmal gar nicht vorstellbar. Und ich finde es so fantastisch mit den Aufnahmen dann auch aus den Seen, wo man sagt, wenn das ein lebendiger See ist, das ist einfach eine andere Welt. Da merkt man richtig, da ist was los. Und ja, aber da kommen wir später noch dazu. Leider ist es oft nicht so.
Genau, welche Voraussetzungen man erfüllen muss, was man alles so an Equipment vielleicht auch braucht, damit man es nicht nur selber sieht, sondern auch anderen Menschen dokumentieren kann und später zeigen kann. Darüber werden wir noch sprechen, hauptsächlich dann auch in der zweiten Stunde. Also Flüsse und Seen. Und wenn wir nochmal zum Paradies zurückkommen, dann ist es ja auch sinnvoll, davon zu sprechen, denn wir sind gerade in Oberfranken, nördlich von Nürnberg und vor Bamberg, sage ich jetzt mal, sogar nicht nur im Paradies, sondern im Gottesgarten.
Ja, das ist dieser Bereich des Obermaintals bei Bad Staffelstein, wo eben Baudenkmäler errichtet wurden, wo der Staffelberg über dem Maintal thront und man diesen tatsächlich herrlichen Blick hat, eine ganz besondere Landschaft. Das merkt jeder sofort, der da ist. Darum ist es natürlich auch so ein beliebter Ausflugsort. Es ist ja quasi, der Staffelberg ist ja praktisch ein bisschen der Bruder vom Walberla oder auch von der Friesener Warte. Das sind so diese typischen Ausläufer von der fränkischen Schweiz und das macht diese Landschaft tatsächlich so besonders. Und wie man ja aus der Archäologie, also da wird ja auch immer mehr erforscht und gegraben. Also das geht ja nicht nur uns so, das ist ja schon seit Jahrhunderten oder seit Jahrtausenden so, dass da Menschen da sagen, okay, das ist eine besondere Landschaft, wo es sich zu leben lohnt.
Das kannten ja meines Wissens auch die Kelten schon, nicht? Also das Walberla, Sie haben es gerade erwähnt, die Ehrenbürg ist ja auch ein magischer Ort, sage ich jetzt mal. Später natürlich durch die Walburgiskapelle als christianisierter Ort. Aber früher waren das ja letztendlich auch ja so kultische Orte, oder? Wo man in einer ganz bestimmten Stimmung vermutlich diese Landschaft betrachtet hat, im Mittelalter und früher noch.
Ja, also da lässt sich viel spekulieren, da gibt es ja auch tolle Bücher und Romane auch. Genau, und jetzt von Seiten des Flussparadieses, mir ist es aber auch immer wichtig, dass man sagt, das eine ist quasi die Landschaft um die Flüsse, aber auch sozusagen der Fluss selber ist eben was Wertvolles, auch wenn er nicht gleich so unmittelbar als ja, magisch oder besonders erlebt wird. Aber auch da ist es im Obermaintal so, wo man sagt, überall da, wo wieder der Fluss naturnah gestaltet ist, hat man auch sofort wieder ein anderes Gefühl. Also es gibt zum Beispiel bei Unterbrunn, hat das Wasserwirtschaftsamt mit der Käseindustrie eben eine alte Mainschleife wieder reaktiviert. Und da haben wir auch mit der Realschule Bad Staffelstein so einen kleinen Ausflugspfad gemacht. Ein EU-Projekt, Live-Projekt, hat einen großen Vogelbeobachtungsturm hingestellt. Und das ist auch so was, wenn man sagt, wenn man da hinkommt, merkt man sofort, okay, das ist hier was Besonderes. Also wir haben ja vom Flussparadies Franken auch den Sieben-Flüsse-Wanderweg. Und kann man das eigentlich auch schön sehen, dass man sagt, die Wanderungen oder die Wanderwege, die es in den Regionen gibt, die führen ja nie direkt am Fluss entlang, weil am Fluss, da ist das Ufer ja meistens schwer zugänglich, da ist irgendwie matschig, kann manchmal überschwemmt sein. Und darum sind auch die historischen Wege, also die jetzt ja auch in dem Lied besungen werden, oder wie auch sozusagen die historischen Amtsbodenwege, die es gab, den Rennweg, den Rennsteig und so weiter, die sind immer an den Talrändern gelaufen. Und darum führt eben auch der Siebenflüsse-Wanderweg, der führt eben auch sozusagen an den Talrändern immer um Bamberg rum, sozusagen bis Bad Staffelstein auf der einen Seite über den Staffelberg, dann auch auf der Westseite dann zurück bis Baunach, dann geht es in das Maintal bis Ebelsbach-Eltmann, Bamberg zurück und so weiter. Und eben immer an den Höhenzügen entlang mit diesen Ausblicken, wie sie auch in diesem Lied schon beschrieben werden. Und wir haben da auch vom Flussparadies Franken mit den sozusagen von Gemeinde zu Gemeinde sind wir da in den letzten Jahren gewandert, immer mit so einem kleinen Wanderalbum. Und da waren wir eben auch mal auf dem Vogelsberg bei Bischberg gestanden und haben auch dann alle dieses Lied gesungen. Darum musste ich da jetzt gerade dran denken. Das war eine sehr, sehr schöne Erinnerung, weil es tatsächlich so ist, dieser Blick auf die Flusslandschaft, die ist auch was Besonderes.
Das haben ja auch die deutschen Kaiser schon gewusst, die immer zur Kaiserkrönung nach Rom ziehen mussten. Heutzutage fährt man über die Brenner immer auf der Autobahn, immer quasi in der Nähe des Talgrundes. Und wenn man sich die alten historischen Wege durch Europa im Mittelalter anschaut, waren es eben eher die Höhenwege. Genau aus dem Grund, den Sie geschildert haben, denn die Flussläufe waren eher sumpfiges Gebiet und da konnte man oft nicht weiter, auch wenn es heute eine Idylle ist oder für Tier- und Pflanzenarten auch sinnvoll ist, dass es so ist. Früher war es eher beschwerlich und man ist dann auf der Höhe gereist. Aber der Vorteil sind die schönen Blicke und dieser Tourismus, der auch letztendlich daraus entstanden ist, dass es solche schönen Landschaften hier bei uns gibt, der hat natürlich auch Einfluss gehabt auf die Flüsse. Nicht immer einen guten, aber da ist die Wirtschaft auch noch im Spiel. Wie das zusammenhängt und wie die beiden Flüsse, die die Gegend beherrschen, so aussehen, wo sie herkommen und was sie für Charakteristika haben, darüber sprechen wir gleich. Und damit sind wir schon beim Hauptfluss des heutigen Tages thematisch, über den wir sprechen möchten, nämlich den Main, wobei es da, wie in Franken üblich, Frau Schmidt, durchaus verschiedene Bezeichnungen für diesen Fluss gibt. Je nach Wohnort, je nach Regierungsbezirk ist es nicht überall der Main.
Genau, und also ich maße mir jetzt da auch nicht an, die alle korrekt auszusprechen, weil das sind die Feinheiten, glaube ich.
Also Me groß. Haben wir schon gehabt.
Me, Ma, Mo, es gibt sozusagen wirklich viele, viele Arten, wie der Main benannt wird. Und aber wie gesagt, ich kann das sicher nicht richtig aussprechen. Ich bin in Hirscheid aufgewachsen, wohne jetzt in Kämmern am Main. Na, für mich ist es der Ma. ne, und für jemand anders halt vielleicht der Mäh. Also es gibt da viele Betonungen und Aussprachen. Und ich finde es aber schön, das Besondere am Main ist ja tatsächlich dieses, dass er von Ost, also vom Fichtelgebirge, Frankenwald, Fränkische Schweiz nach Westen fließt. Das ist das Besondere an diesem Fluss, auch dass er so geschlängelt ist, das ist ja dieses Main-Dreieck, Main-Viereck, das ist ja wirklich was auch so, wenn man das einmal gesehen hat auf einer Wetterkarte oder irgendwo, das ist einprägsam.
Mit den Weinbergen natürlich dann auch, die
genau,
dazukommen in Unterfranken.
Genau, das erkennt man wieder. Mhm. Auch mit diesen unterschiedlichen Kulturen, mit dem Bier, mit dem Wein, was weiß ich, also Obstkulturen und so weiter. Also das ist überall am Main ein bisschen anders und trotzdem ist ja das Schöne, sich zu überlegen, dass man sagt, okay, aber das ist alles, es verbindet uns alles. Ne? Also wenn ich jetzt in Hallstatt sozusagen ne, eine Flaschenpost in den Main werfe, dann wo geht die denn überall lang, wenn sie denn durchkommt? Ne? Das ist nochmal ein anderes Thema.
Durch die Schleusen.
Wenn sie durchkommt, genau. Und es ist ja auch nicht zufällig, dass man sagt, dass die großen Städte an den Flüssen sind. Das ist ja tatsächlich überall da, wo Flüsse sind, da haben auch die Menschen gesiedelt, weil man da halt eben Sachen entsorgen konnte. Da haben wir dann irgendwann gelernt, dass das vielleicht nicht so gut ist, alles einfach ungeklärt in den Fluss zu lassen. Dass man natürlich auch Wasser für die Industrie, für Brauchwasser, auch früher Trinkwasser gewinnen konnte, dass man Energie gewinnen konnte, dass Fische im Fluss leben, die man essen kann, dass man auf dem Fluss unterwegs ist. Und tatsächlich auch mit den Brücken, das ist ein immer ein wichtiges Thema. Und da gibt es tatsächlich auch einen Unterschied zwischen Land und Stadt. Mhm. Also in den Städten gibt es ja meistens viele Brücken. Und aber auch da ist es, denkt man sich immer, es könnte noch eine mehr geben. Und wenn man sozusagen aber im ländlichen Raum am Main unterwegs ist, sind die Brücken tatsächlich auch die wichtigen Übergänge heute noch. Es gab ja früher viele Fähren, gibt auch Main jetzt auch noch. Mhm. Auch an der Regnitz gibt es ja zwei Fähren. Und das sind tatsächlich auch wichtige Bereiche, wo man sagt, wenn da mal eine Brücke gesperrt ist oder mal nicht funktioniert, das hat sofort große Auswirkungen auf das Leben von den Menschen drumherum. Mhm. Und insofern ist es tatsächlich, wenn man merkt, okay, die Flüsse sind was Besonderes. Und wenn man jetzt mal so durchgeht, wo man sagt, Bayreuth am Roten Main, Lichtenfels, ne, dann Hallstatt. Interessanterweise liegt für manche Menschen auch Bamberg am Main, obwohl das nicht so ist. Aber es liegt halt so nah dran an der Mündung der Regnitz in den Main, dass das immer so ein bisschen geografisch verkuddelmuddelt wird.
Apropos Mündung, ja. Vielleicht, weil wir ja über den Main sprechen und auch über die Regnitz später, als beides Flüsse, die als solche streng genommen nicht irgendwo entspringen, sondern die erst durch den Zusammenfluss anderer kleinerer Flussläufe entstehen. Und beim Main, Sie haben es ja schon angesprochen, gibt es eben den weißen Main, der am Osthang des Ochsenkopfs entspringt, das ist im Fichtelgebirge. Mhm. Und interessanterweise, wenn man da schon die Möglichkeit hätte, die Flasche reinzulegen in den Fluss, die kleine Flaschenpost, dann wüsste man, in welchem Meer diese rauskommt, falls sie nicht vorher rausgeklaubt wird.
Ja.
Nämlich im Norden der Bundesrepublik,
in der Nordsee.
An der Nordsee. Und ähnlich ist es ja auch mit der Regnitz, aber es hat auch damit zu tun, dass wir hier in Bayern und letztendlich auch in Nordbayern so einen Scheidepunkt haben,
genau,
wo die
genau.
Flüsse nämlich hinfließen, nach genau. Süden oder ins Schwarze Meer. Ja,
genau. Also das ist sozusagen auch die Bedeutung tatsächlich vom Regnitztal. Also der Main, habe ich ja gesagt, fließt Ost-West. Mhm. Der bringt uns sozusagen in Richtung Rhein und dann zur Nordsee. Und die Regnitz, die fließt Süd-Nord, das ist in meinem Kopf ein bisschen schwierig zu machen, entsteht ja bei Fürth, also hat ja keine Quelle, sondern entsteht bei Fürth. Mhm. Und das ist sozusagen unsere Verbindung nach Süden. Und drum wurden ja dann auch sozusagen immer wieder der Versuch unternommen, da Kanäle zu bauen, der Ludwig-Donau-Main-Kanal, der Main-Donau-Kanal, der dann eben uns mit der Donau und dem Schwarzen Meer verbindet. Also insofern sind wir hier wirklich mitten in Europa.
Dann bleiben wir noch mal kurz beim Main, beim Weißmain. Also wie gesagt, die Weißmain-Quelle, schön eingefasst, mehrfach erneuert. Goethe war schon da. Auch die frühen Romantiker und Touristiker, die die Fränkische Schweiz bereist haben und das Fichtelgebirge, Heinrich Wackenroder und Ludwig Tieck waren da. Und der Weiße Main ist länger als sein Bruder, seine Schwester, ja, der Main. Ja, es ist auch immer die Frage, ist es ein weiblicher Fluss oder ein männlicher Fluss sozusagen. Ist länger als der Rote Main und ist auch wasserreicher als der Rote Main. Und der Rote Main ist tatsächlich dann quasi die zweite Hälfte, wo es dann erst, ich glaube, kurz vor oder hinter Kulmbach.
Genau, Schloss Steinenhausen heißt der schöne Ort. Genau, Schloss Steinenhausen heißt der schöne Ort. Auch ganz zauberhaft, kann man auch den Rotmain-Auenweg da gehen und das alles erkunden. Mhm. Und dieses Weißmain oder Weißer Main, Roter Main, es gibt dann auch noch die Weißmain und hat ja tatsächlich auch mit dem Gestein zu tun, wo das herkommt, der aus dem Fichtelgebirge halt diese harten Granite und so weiter, die dann auch das Flussbett ein bisschen anders ausschauen. Und der Rote Main, der hat halt dann auch Sandsteine dabei und ist röter gefärbt.
Auch mehr Sedimente, glaube ich, ne? Wenn es mal geregnet hat, dann ist das eher eine bräunliche Brühe.
Genau. Und und insofern finde ich es auch immer ganz schön, die Flussnamen, die verschiedenen. Man war auch manchmal gar nicht so erfindungsreich früher mit den Flussnamen. Also wir kennen ja die Regnitz, die jetzt praktisch von Fürth nach Bamberg-Bischberg fließt. Aber es gibt ja dann sozusagen auch im Fichtelgebirge gibt es auch eine Regnitz, die aber dann sozusagen da gibt es eine südliche und eine nördliche Regnitz, die aber sozusagen dann in die andere Richtung entwässern und mit der Regnitz sozusagen bei Fürth gar nichts zu tun haben. Mhm. Aber ne, und dann gibt es auch mehrere Aurachs, die in die Regnitz fließen. Also das ist da auch mit den Flussnamen immer so ein bisschen, da war man manchmal nicht so erfinderisch.
Und beim Roten Main, das muss ich als langjähriger Bayreuther sagen, da haben wir ja auch genau dieses Thema des einbetonierten Flusses, des begradigten Flusses. Also in Bayreuth, wenn er nicht gerade Hochwasser führt, dann hat der Rote Main eher ein etwas kümmerliches Dasein in einer riesigen Betonrinne, die am Stadtkernring vorbeifließt. Aber kaum ist man aus der Stadt draußen, dann so Richtung Neudrossenfeld, dann fängt er an zu mäandern und dann wird es so richtig schön und dann gibt es auch Geotope zu sehen unterwegs zum Beispiel. Also dann haben wir wirklich den Fluss in seiner, fast ursprünglichen, naturnahen Ausprägung.
Genau, also das ist tatsächlich so, in den Städten geht es den Flüssen oft nicht gut, wobei man da auch jetzt schon viel machen kann und tun kann. Und gerade in den Städten ist es ja sozusagen immer, wenn man in den Städten das schafft, Flussräume wieder zugänglich zu machen, das ist für die Stadtbevölkerung immer gleich ein Aha-Effekt, ne, wo man sagt, das ist einfach schön, da sitzen die Leute am Fluss. Und aber die Idylle, die man manchmal so draußen in der Landschaft sieht, da sieht man dann irgendwas, was sich so vielleicht ein bisschen schlängelt mit grünen Bäumen. Manchmal ist es tatsächlich auch verbaut. Man sieht es halt nicht, weil es zugewachsen ist. Aber wir waren schon sehr, sehr gründlich mit dem, was die Begradigung und die Versteinung der Flüsse angeht. Und also das ist natürlich auch eine Aufgabe, wo man sagt, da haben jetzt sozusagen 2-3 Generationen die Flüsse verbaut. Jetzt braucht es wahrscheinlich auch wieder 2-3 Generationen, um da wieder ein bisschen mehr Leben in die Flüsse zu kriegen.
Das heißt, wir können den Main vielleicht so ein bisschen in 3 Abschnitte teilen. Da gibt es diesen Obermain, den wir schon erwähnt haben, der auch ja so staugeregelt ist, würde ich jetzt mal sagen, über weite Teile. Dann haben wir diese 30 Kilometer freie Fließstrecke, die auch eben touristisch ganz interessant ist, zwischen Bad Staffelstein und Bischberg, haben Sie auch schon erwähnt. Und dann geht's in den schiffbaren Main. Und dann ist Ende mit Schleusungen oder mit Kanufahren. Dann ist quasi der Verkehr das Wichtige.
Also Kanu gefahren wird auch auf dem schiffbaren Main tatsächlich. Da gibt's viele. Ja, natürlich darf man das. Also schiffbar heißt ja da sozusagen jeder da
Wer muss dann auf wen aufpassen? Der Kanufahrer auf den großen Lastkahn oder
andersrum? Genau. Also die großen Schiffe können ja nicht so leicht bremsen. So, die haben ja immer sozusagen eingeschränkte Sicht. Also es kann auch, wenn man auf so einem großen Schiff ist, kann man nach vorne auch nicht so gut gucken. Und drum ist auf dem Wasser tatsächlich hat der größere Vorfahrt. Also das ist grundsätzlich so. Und aber auch trotzdem gibt es natürlich da traditionsreiche Kanu- und Rudervereine am Main, also am ganzen Main entlang. Und das ist auch sowas, wo ich mit dem Flussparadies dafür werbe, dass ich sage, okay, der Fluss, der gehört jetzt nicht nur sozusagen nicht nur den großen Schiffen, sondern eigentlich allen, die da dran leben. Das hören die von der Wasserstraßenschifffahrtsverwaltung manchmal nicht so gern, wobei sich da auch schon jetzt viel getan hat die letzten Jahre. Aber das Wasser und der Zugang zum Fluss sind einfach wichtig für uns. Ne? Es ist für die Lebensqualität, auch wenn es an heißen Tagen, wo man sagt, wo gehen die Leute hin? Die gehen ans Wasser und dann ist es ja besser zu sagen, okay, ich schaffe gezielt Stellen, wo man sagt, da ist es gut hinzugehen. Ne? Da hat man vielleicht, ist man nicht gerade in der Innenkurve, wo der große Kapitän, also das große Schiff, schlecht manövrieren kann, nichts sieht, sondern als wenn sich dann jeder irgendwie sein Eckchen sucht und dann es zu gefährlichen Situationen kommt.
Flusswandern auf den Flüssen mit Paddel oder auch an den Flüssen entlang. Den Rotmainweg habe ich noch vergessen, den gibt es natürlich auch, solange es den Roten Main quasi noch gibt, bis er dann zusammenfließt mit dem Weißen Main. Und jetzt haben wir uns quasi mal dem Flussparadies Franken von der Wasserseite her genähert und haben den Main ein bisschen beschrieben. Gleich schauen wir mal auf die Regnitz, knapp 64 Kilometer lang. Sie ist ein Nebenfluss des Mains, in Bayern zumindest. Und auch da ist es so, dass sie, Frau Schmidt, mehrere Quellflüsse hat, die sie erst zur Regnitz machen lassen sozusagen. Jetzt machen wir es uns mal ein bisschen idyllisch und überlegen, wo kommt denn das Regnitzwasser ursprünglich her?
Also die Regnitz ist natürlich hoch spannend und es ist fast unmöglich, das im Fränkischen tatsächlich richtig zu erklären, weil sozusagen die Regnitz entsteht ja aus dem Zusammenfluss von Pegnitz und Rednitz, also das sozusagen im Fränkischen deutlich auszusprechen.
Also nicht Rednitz, sondern Rednitz.
Rednitz, genau.
Aber trotzdem mit Dora.
Genau. Und dann die Rednitz wiederum entsteht ja sozusagen aus der schwäbischen oder fränkischen Retzart. Also das hört sich alles irgendwie gleich und ähnlich an. Und die Regnitz selber ist tatsächlich nur 65 Kilometer lang von Fürth bis Bischberg, nördlich von Bamberg. Und ist aber ein Fluss mit unheimlich viel Wasserbaugeschichte, auch überhaupt Geschichte. Eben diese Nord-Süd-Verbindung, wie ich schon gesagt habe, oder Süd-Nord-Verbindung müsste man aus Regnitz-Sicht sagen. Und also da gibt es unheimlich viel zu entdecken in diesem kurzen Talraum. Und wenn man jetzt das mal vergleicht, die Pegnitz ist ja viel länger. Ich weiß jetzt die Kilometerzahl nicht genau als die Regnitz. Insofern könnte die Regnitz auch Pegnitz heißen, theoretisch. Ja, dann hätte man nur irgendwie einen Flussnamen. Und es gibt tatsächlich auch manchmal historische Karten, wo das so ist. Wir hatten ja mal in Bamberg die Ausstellung Lebensart der Regnitz. Da hatten wir dann auch eine Karte, da hieß die Regnitz dann eben Pegnitz. Also ich glaube, da gibt es auch viel Verwirrung. Und es ist vielleicht ähnlich wie beim Ma-Me. Und man sagt, es war immer der ähnliche Fluss und jeder hat halt dem irgendwie einen Namen gegeben und irgendwann wurde es dann mal festgeschrieben und darum ist es jetzt die Regnitz.
Genau, Stichwort festgeschrieben, es wurde sogar ein ministerieller Entscheid quasi erlassen und der hat diese Doppelbenennung dann beendet. Also bis zum Zusammenfluss mit der Pegnitz in Fürth wird der Name Rednitz verwendet und ab Fürth bis zur Mündung dann die Regnitz. Wobei man jetzt rein von den Worten her noch vielleicht im Hinterkopf hat, dass alles, was auf Itz endet in Bayern oder auch in Franken, ja ursprünglich slawische Wortwurzeln waren. Also dieses Itze, die slawische oder tschechische Endung, die wurde dann verkürzt auf Itz. Da kommt auch Marktredwitz her beispielsweise oder Seidwitz oder eben dann auch die Pegnitz und die Rednitz.
Genau, vermutlich. Und es gibt ja auch die Itz als Zufluss zum Main wieder.
Itz,
ne? Also genau
der
die gibt es ja auch noch. Genau, also dieses Itz, dieses ist sozusagen so ein typisches Hinweis auf, da ist irgendwas mit Wasser.
Mhm. Genau. Also wir haben den Verlauf nordwärts durch Fürth, Erlangen, Möhrendorf, Beiersdorf auch und Hausen und ab Forchheim dann nordwestwärts bis Bamberg, haben wir gesagt. Dann das Stadtzentrum von Bamberg, dann mündet die Regnitz bei Kilometer 384, ich habe es mir genau aufgeschrieben, in den Main. Parallel zum Fluss allerdings verlaufen im Tal der Regnitz auch noch künstliche Flussbauwerke oder Wasserbauwerke.
Genau, und auch durch Bamberg gibt es ja sozusagen nicht nur einen Regnitzverlauf, es gibt den linken Regnitzarm. Und den rechten Regnitzarm. Auch der linke Regnitzarm ist nicht natürlich. Das ist sozusagen eigentlich ein hochgelegter Mühlkanal. Darum sind da auch die ganzen vielen Bamberger Mühlen dran. Und der rechte Regnitzarm, der ist jetzt heute auch nicht mehr so richtig als Fluss zu erkennen, weil es eben heute der Main-Donau-Kanal ist. Der ist ausgebaut worden.
Und apropos Wasserräder, das ist im Endeffekt schon 13., 14. Jahrhundert spätestens, fängt man damit an dem Fluss und an den angrenzenden Feldern zwecks Bewässerung große Wasserschöpfräder zu bauen.
Genau, da ist Möhrendorf das sozusagen das Zentrum, wo man die jetzt heute noch sehen kann. Und auch in Hausen gibt es aber noch ein historisches Wasserschöpfrad. Auch an der Pegnitz gibt es Wasserschöpfräder. Wenn man da am Regnitzradweg entlang fährt, kommt man da auch vorbei. Und das ist eben so das Spannende und eigentlich finde ich auch so eher so interessant, wo man sagt, sozusagen schon so vor Jahrhunderten mussten die Menschen sich was überlegen, wie sie sozusagen in Trockenzeiten den Ertrag ihrer, ihre Wiesen steigerten. Das war natürlich wichtig als Viehfutter, wo man sagt, da ging es wirklich ums Überleben.
Hm. Sandige Böden auf der einen Seite.
Sandige Böden, genau. Und Mittelfranken, das muss man ja keinem erzählen, ist natürlich auch die Region in Franken, wo man sagt, zusammen mit Kitzingen, wo man sagt, wo jetzt auch das Thema Wasserrückhalt in der Landschaft, Hitze, Dürre und so weiter einen neuen Stellenwert kriegt. Und da ist es vielleicht tatsächlich auch interessant zu sehen, okay, wir sind frühere Generationen damit umgegangen und was können wir da für gute Lösungen auch machen? Ne? Und gleichzeitig auch mit dem Wissen, dass man sagt, die Ressource Wasser in den Flüssen ist auch begrenzt. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, man kann das jetzt alles irgendwie überall hinpumpen. Mhm. Ja.
Und Stichwort Hochwasser natürlich, früher vor allem im Frühjahr, dann das Treibgut, das diese Räder auch durchaus zerstören oder beschädigen konnte. Wie ist es im Flussparadies Franken heutzutage? Sind wir da noch von Hochwässern betroffen? Müssen wir Angst vor ihnen haben oder sind da auch schon Baumaßnahmen getroffen worden, um diese Flüsse etwas weniger gefährlich zu machen?
Also gefährlich bleiben sie und sie werden wahrscheinlich sogar noch gefährlicher, darum werden auch die Baumaßnahmen immer teurer. Mhm. Da wird ja viel getan und investiert darum glaube ich, ist es tatsächlich wichtig auch auch im Hinblick auf die Dürre zu sagen, okay, wir müssen jetzt neue Kulturtechniken entwickeln, wie wir das Wasser wirklich flächig in der Landschaft zurückhalten können. Da geht's vom direkten Fluss weg tatsächlich in die Fläche. Wir hatten ja auch die Quellen, wo man sagt, okay, wir haben das jetzt ja auch das Quellenversiegen, wo man sagt, das darf eigentlich über so lange Zeiträume nicht passieren.
Das war beim Roten Main sogar kann ich mich erinnern. Ich glaube, irgendwann in den 90ern ist der mal trocken gefallen. So bei Kreußen irgendwo im Landkreis Bayreuth war der Fluss plötzlich weg.
War der Fluss plötzlich weg und tatsächlich auch im Frankenwald sind jetzt in den letzten Jahren, als jetzt eben so Trockenjahre waren, also dramatisch niedrige Grundwasserstände, wo dann auch Quellen tatsächlich verschwunden sind. Und dieses sozusagen sich dieses bewusst zu machen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt, also für uns sind ja die Flüsse immer irgendwie so da, ja, und so wie sie sind, sind sie halt irgendwie. Aber sich vielleicht tatsächlich bewusst zu machen, okay, wir beeinflussen, wie die Flüsse sind, wie gut die Wasserqualität ist, da haben wir viel in die Kläranlagen investiert. Und jetzt müssen wir halt vielleicht auch ein bisschen gucken, dass man sagt, auch die Menge des Wassers beeinflussen wir, je nachdem, wie wir die Landschaft nutzen, ob wir das Wasser schnell, möglichst schnell ableiten, dann gibt es halt eine große Hochwasserwelle oder ob wir gucken, dass möglichst viel Wasser in der Fläche zurückbleibt, durch eine entsprechende, auch in den Wäldern, Wasserrückhalt und so weiter und dann kommt es halt nicht so schnell in den Fluss. Und der Kölner Oberbürgermeister hat in den 90er Jahren, gab es ja dramatische Hochwasser am Rhein, 1993, 95, so bin ich auch tatsächlich zu dem Thema gekommen, über die Hochwässer. Der hat ja mal gesagt, am Oberlauf der Flüsse mögen das nur irgendwie 1-2 Zentimeter sein, die da zurückgehalten werden nachher. Aber für Köln können 1-2 Zentimeter mehr oder weniger Wasser bedeuten, dass die Altstadt überflutet wird oder eben nicht. Also das ist so dieses, wo ich so spannend finde, wo ich sage, okay, wir sind eben alle irgendwie verantwortlich, wie es unseren Flüssen geht und wie es eben nicht nur bei uns ist, sondern wie es auch an dem ganzen Flusslauf entlang ist. Dann haben wir ja auch das Main-Fluss-Filmfest, wo wir das auch nochmal in Erinnerung rufen wollen, wo man sagt, okay, alle Menschen, die sich für Flüsse interessieren, die sich da austauschen wollen, haben dann Format im Kino, wo man kommen kann, sich Filme angucken kann. Und da leite ich jetzt mal vielleicht auch gleich schon ein bisschen über zu später. Und man sagt, wo man immer wieder auch Menschen einladen, die eben sich auch für die Flüsse und Seen einsetzen und da erzählen, was sie da machen und was sie da bewegt.
Genau, unter anderem auch, um Naturschutz voranzubringen. Denn vielleicht wäre noch die letzte Frage, die wir in dieser Stunde beantworten können. Wir haben ja über die Kanäle beispielsweise gesprochen, über die wirtschaftliche Nutzung, über den Ludwig-Donau-Kanal und den heutigen Main-Donau-Kanal. Klar, das sind zum Teil Bauwerke, die als Bundeswasserstraßen definiert sind. Aber die Flüsse selber, wem gehören die eigentlich?
Die Flüsse selber, da kommt es eben drauf an, wenn sie Bundeswasserstraße sind, sind sie quasi im Bundeseigentum. Und alle anderen Flüsse gehören entweder sozusagen die Grundstücke dem Freistaat, also den Menschen in Bayern, kann man sagen.
Also uns allen eigentlich, uns deswegen allen. Auch die Verantwortung, die Sie angesprochen haben.
Genau, genau.
Das ist nicht nur staatlicherseits.
Nein, und sozusagen die kleinen Flüsse, das sind tatsächlich die Städte und Gemeinden verantwortlich. Also jetzt die Schneidach, die wir da hatten, das ist sozusagen in der Verantwortung der Gemeinde, ne? Mhm. Wo man sagt, das ist der Fluss der Gemeinde. Und wir sind dafür verantwortlich, dass es da gut geht.
Eine der vielen Initiativen, die angesprochen wurde, dass man auch mit Kultur, mit Film dazu beiträgt, ist eine Initiative des Vereins Flussparadies Franken. Anne Schmidt ist die Geschäftsführerin und deswegen werden wir in der zweiten Stunde, habe die Ehre, über diese Initiative sprechen, über den Umweltschutz und vor allem auch über die Entwicklung des sanften Tourismus im Main und im Regnitztal im Flussparadies Franken. Und dann werden wir auch natürlich über das Naturschutztauchen sprechen und damit auch über unsere bisher abgetauchte und dann wieder hoffentlich aufgetauchte zweite Studio-Gästin mit Anja Künstler.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat weiterhin Tom Viehweg aus dem Studio Nürnberg. 20 Jahre Flussparadies Franken, der Verein, eine Initiative, die den Umweltschutz und den sanften Tourismus im Main und im Regnitztal fördert, um die einzigartigen fränkischen Flusslandschaften, über die wir jetzt schon seit einer Stunde ausführlich gesprochen haben, zu schützen und sie gleichzeitig erlebbar zu machen. Zu Gast sind heute Geschäftsführerin Dr. Anne Schmidt und die Naturschutztaucherin Anja Künstler. Und wir sprechen in unserer heutigen Ausgabe über das Flussparadies Franken, das wir einerseits in der Natur und entlang der Flüsse finden, in der Landschaft sozusagen. Und gleichzeitig ist Flussparadies Franken auch die Bezeichnung für eine Initiative, einen Verein inzwischen, der sich darum kümmert, wie man ein solches Flussparadies einerseits erhält, aufwertet und gleichzeitig zu einem attraktiven Natur- und Erholungsraum für viele Menschen entwickelt. Das ist vermutlich nicht ganz einfach. Es klingt nach einem Spagat. Frau Schmidt, Sie sind die Geschäftsführerin. Kann man da alles unter einen Hut kriegen? Oder ist das eine naive Vorstellung?
Naja, man muss, also was heißt unter einen Hut? Ich sage immer, Flussräume sind die Bereiche, wo immer viele Interessen aufeinandertreffen.
Genau.
Und darum ist das schon auch ein Bereich, wo man sagt, man muss sich darum kümmern. Es ist ja nicht so, dass man sagt, die Konflikte gehen ja nicht weg, nur weil man sie ignoriert oder weil man sagt irgendwie, naja, interessiert mich nicht, sondern es ist tatsächlich wichtig, sich da um diese Themen zu kümmern. Und dann gibt es aber auch oft gute Lösungen, also wo man sagt, wo dann vielleicht auch viele gewinnen, ne? Wo man sagt, also die Forderung eben, dass ich sage, ich möchte mehr naturnahen Fluss, der nutzt dem Naturschutz, aber der nutzt natürlich auch dann dem Thema Naherholung, Tourismus, weil es einfach schönere Landschaften dann sind. Und ja, wie ist denn das Flussparadies überhaupt entstanden, werde ich manchmal gefragt. Es ist tatsächlich eine einzigartige Entstehungsgeschichte, glaube ich, weil es erstmal ein Projekt war, der Wasserwirtschaft, zusammen mit drei Landkreisen, Lichtenfels, Bamberg und Forchheim. Und nach dieser ersten dreijährigen Projektphase ist es dann eben gelungen, 2005 den Verein zu gründen. Und da, glaube ich, ist es wirklich wichtig auch gewesen und es ist weiterhin wichtig, dass man sagt, die Mitglieder sind eben die Kommunen, weil die sind die vor Ort, eben verantwortlich sind für die kleinen Bäche und Flüsse, aber die auch ein Interesse daran haben, dass man sagt, dass Wanderwege entstehen, dass schöne Radwege entstehen, dass Kulturangebote passieren und weil das eben ihre eigene Gemeinde auch aufwertet und die Idee, die auch wieder mit den Flüssen zu tun hat, dass man sagt, nicht nur in einer Gemeinde, sondern eben in einem Talraum entlang eines Flusses Projekte entwickeln. Das ist so die Grundidee des Flussparadieses Franken. Und wir haben eben die Städte und Gemeinden als Mitglieder und dann eben auch noch Fördermitglieder, Sparkasse, der Bayerische Kanuverband ist dabei, Motorjachtvereine und so weiter. Also es ist tatsächlich eine sehr einzigartige Mischung, glaube ich, die da jetzt seit über 20 Jahren gut funktioniert.
Wir haben in der letzten Stunde ja über diese Eigenverantwortung auch gesprochen, die eigentlich jeder von uns hat in Bayern, weil die Flüsse quasi zu weiten Teilen ja uns allen gehören, wie wir gehört haben. Kann ich jetzt auch als Privatperson, der sagt, mir ist mein Fluss vor der Haustür wichtig, da beitreten?
Es kann auch jeder bei uns Privatfördermitglied werden. Und das ist ja auch das Schöne, wo man sagt, es gibt ja unheimlich viele Bereiche, wo man sich für die Flüsse und Gewässer einsetzen kann. Also wir sind vom Flussparadies Franken auch Partner von Rhein Cleanup und Main Cleanup. Das sind sozusagen so große Müllsammelplattformen, wo man sich im Internet, genau, Ramadama am Fluss, wo ich auch immer sage, ob das dann immer genau direkt am Fluss ist oder ob man sagt, auch im Umfeld des Flusses, das ist dann fast egal, weil am Schluss landet ja alles irgendwie
im Fluss. Das ist einfach so, ob das mit dem Wind da reingeweht wird oder so. Mhm. Aber das finde ich ganz wichtig, wo man sagt, da kann jeder irgendwie tätig werden. Und dann gibt es aber eben auch sozusagen die Möglichkeit, sich natürlich auch in der eigenen Gemeinde mal zu gucken, was fließt denn da überhaupt für einen Bach? Wie schaut es denn da aus? Und ja, und so bin ich tatsächlich auch, oder so ist die Anja Künstler ja auch sozusagen zu den Flüssen gekommen und auch zu den Seen gekommen. Und ja, und das Interessante ist, das Flussparadies Franken ist eigentlich gestartet mit der Idee, das war die Idee des damaligen Landrats, eben die vielen Baggerseen touristisch aufzuwerten. Und damals habe ich dann das Konzept schreiben dürfen und habe gesagt, okay, das Herzstück des Ganzen sind die Flüsse, ist eben der Main, ist die Regnitz und die Seen, die gehören da dazu. Und jetzt mit dem Projekt Naturschutztauchen schließt sich da so ein bisschen der Kreis und es geht wieder zu den Seen zurück. Und an dem Thema Naturschutztauchen, das wird dann, denke ich, die Anja Künstler dann auch noch ein bisschen genauer erklären, ist eben das Spannende. Da habe ich vor einigen Jahren einen Vortrag von der Silke Ohldorf gehört, die eben dieses Thema Naturschutztauchen in Deutschland entwickelt und groß gemacht hat. Und habe das so gehört und habe mir gedacht, oh ja, das ist was, das brauchen wir unbedingt hier in der Region, weil wir viele Seen haben, wo wir gar nicht so genau wissen, was passiert denn da unter der Wasseroberfläche. Ab und zu gibt es dann mal ein Fischsterben, dann sind alle irgendwie betroffen und entsetzt. Und aber mal zu gucken, wie sieht es denn da wirklich unter der Wasseroberfläche aus? Das ist wichtig für unsere Region, weil wir so viele Baggerseen eben haben. Und dieses Jahr ist es dann endlich gelungen, da sozusagen die ersten Naturschutztaucherinnen und Taucher in Oberfranken und Mittelfranken dann auszubilden. Da freue ich mich riesig, dass das jetzt gestartet ist.
Mhm. Dazu gehört eben die Anja Künstler aus Mittelfranken, aus Schneitach. Und dazu muss man vor allem eines noch dazu sagen. Wir haben über die Flüsse bisher geredet. Wir haben jetzt über die Seen gesprochen. Tauchen in Bayern ist durchaus geregelt, wie vieles im Freistaat. Das heißt, in den Flüssen, die wir erwähnt haben, also Main oder auch Regnitz, da könnte man da eigentlich auch tauchen?
Nein, ein ganz klares Nein. Und zwar ist in Bayern das so geregelt, dass man grundsätzlich alles nicht darf, außer es ist ausdrücklich erlaubt.
Ah. Ist das woanders anders?
Ja, in den ganzen verschiedenen Bundesländern. Und das macht es manchmal auch ein bisschen tricky, weil man sich erst informieren muss, wo darf ich überhaupt abtauchen? Mhm. Und in anderen Bundesländern ist es teilweise so, ist es alles erlaubt, außer es ist ausdrücklich verboten, weil das zum Gemeinrecht gehört. Das Gemeinrecht eben, dass die Bevölkerung ans Wasser darf und ihrem freien Zeitvergnügen frönen darf. Und ja, das ist manchmal etwas heikel und man muss erstmal gucken, was darf ich und was darf ich nicht.
Wobei es vermutlich auch noch quasi naturgemäß einen Unterschied gibt in einem stehenden Gewässer zu schwimmen schon mal, ist ja eine andere Geschichte als in einem Fluss, zu tauchen noch viel mehr. Denn im Fluss kommt ja noch die durchaus nicht ungefährliche Strömung dazu.
Das ist richtig. Auch gefährlich ist immer alles relativ, aber mit den Strömungen in den Flüssen ist nicht zu spaßen, definitiv. Auch da ist es immer sinnvoll, sich erstmal zu informieren, was ist möglich. Was wir aber auch haben, ist, dass zum Beispiel hier in der Region gar nicht so tiefe Flüsse gibt. Wenn man in die Pegnitz geht, die ist sehr flach, nur als ein Beispiel, da ist es nicht gefährlich. Man muss aber manches beachten, weil da kann ich mal eine kurze Geschichte dazu erzählen.
Sehr gerne.
Mein Mann ist einfach ins Wasser gestiegen, hat gucken wollen, was da so an Wasserpflanzen existiert, ist mit Schnorchel, Maske und Tauchanzug reingestapft und plötzlich kam dann ein Schwan und ich muss meinen Mann wirklich retten und ihn aus dem Wasser ziehen.
Okay.
An der Stelle war es dann etwas tiefer nämlich und dann der Schwan, der ist richtig schnell und hat sich groß gemacht und ihn dann aus dem Wasser vertrieben. Und
hat quasi Verantwortung gezeigt für seinen Lebensbereich.
Richtig, er wollte so da keinen wirklich neben sich haben. Und wir haben dann jemanden zufällig getroffen vom Kanuverein. Der hat gesagt, ja, den kennen wir schon. Deswegen gehen wir mit dem Kanu nicht da rein, sondern da hinten.
Apropos Kanu, ich war mal auf der Altmühl auch unterwegs, kajakmäßig oder kanumäßig, und da ist es mir ähnlich gegangen mit der Flusstiefe. Da sind wir nämlich mit meinem Sohn hinten, also ich war hinten gesessen, vermutlich lag es auch daran, an meinem Gesamtgewicht sind wir dann aufgesessen irgendwann mal und sind trotz dessen, dass wir mitten in der Altmühl waren, nicht mehr vorangekommen. Er musste dann aussteigen sozusagen, das Boot weiterziehen. Wobei das auch so eine Geschichte ist, das hängt nicht nur naturgegeben, Frau Schmidt, damit zusammen, dass unsere Flüsse allgemein wohl nicht so tief sind oder seicht sind, sondern auch das hat wieder mit dem Klimawandel zu tun, dass nämlich Flüsse weniger Wasser führen, als eigentlich normal ist in letzter Zeit, vor allem in den Sommermonaten.
Ja, also wir erleben das am Obermain, für den wir auch sozusagen ja mit den Kanuvermietern und den Kanuvereinen zusammen eine Regelung haben, so eine freiwillige Selbstverpflichtung. Massiv jetzt die letzten Jahre, dass wir schon oft im April, also so 2015 ging das ungefähr los, oft schon im April Niedrigwasser haben, und zwar über einen längeren Zeitraum, und das ist tatsächlich sehr, sehr besorgniserregend. Wir haben da bei Kämmern einen Mindestpegel von 2,20 Meter, eben speziell für diese freie Fließstrecke, wo keine Wehre und Staustufen drin sind, wo die Natur auch eben besonders schützenswert ist. Und sagen wir mal, vor 15, 20 Jahren war das so, da war das mal vielleicht eine Woche im August oder Ende Juli, und jetzt haben wir tatsächlich längere Zeiten, wo schon im April Trockenheit ist, und das ist besorgniserregend.
Die Pegnitz entspringt im Landkreis Bayreuth in der Stadt Pegnitz, also der gleiche Name, führt zum Flusslauf, meandert dann schön durchs Pegnitztal in Richtung Nürnberg, und viele andere Täler in der Fränkischen Alb schließen sich dann an oder münden in dieses Tal, unter anderem auch das Schneitachtal im Nürnberger Land, und da stammt Anja Künstler her, beziehungsweise wohnt da, Naturschutztaucherin aus Schneitach im Nürnberger Land, die uns jetzt ein bisschen einen Einblick geben wird in das Geschäft des Abtauchens. Die erste Frage: Man kann im Wasser tauchen, Frau Künstler, und trotzdem trocken bleiben. Wie geht das denn?
Ja, das geht. Und zwar, ich vergleiche das immer mit einer Mülltüte.
Okay.
Man packt sich wirklich so ein, dass man eingepackt ist in einem Tauchanzug.
Also man zieht die Mülltüte quasi direkt an.
Die zieht man direkt an, die ist auch maßgeschneidert oder halt angepasst, ja, an die Körperform. Und man zieht sich, hat dann dadurch die Gelegenheit, wie Skiunterwäsche anzuziehen, dass man auch warm bleibt, weil unter Wasser ist eben die Auskühlung ein großes Thema. Und es bleibt nur das Gesicht frei.
Das klingt jetzt so banal, man packt sich da ein, aber das ist ein ganz schöner Aufwand. Ich habe das ja in Breitengüßbach gesehen. Das ist nicht so, dass man sagt, das ist in 5 Minuten erledigt. Ne?
Das ist richtig. Man hat schon ziemlich Equipment, und bis man quasi alles eingepackt und angeschlossen hat, das dauert, ja.
Aber wenn es ein Trockentauchen gibt, gibt es vermutlich dann auch ein Nasstauchen. Das heißt, wenn ich einfach in Badehose irgendwo reinsteige mit meinem Schnorchel, das ist dann das Gegenteil davon, oder?
Ja, mit Schnorchel, da schnorchelt man, dann bleibt sowieso. Man doch hauptsächlich an der Wasseroberfläche und taucht mal kurz ab mit einem Atemzug. Das, was wir machen, ist ja, ich habe hinten meinen Tank drauf und habe da die Luft dabei und tauche auch tiefer ab. Und,
wie tief können Sie tauchen?
Ja, ein Sporttaucher ist, es geht nicht immer um, wie tief kann man tauchen. Es haben Menschen bewiesen, dass sie auch wirklich über 60 Grad mit normaler Luft tauchen können, was aber absolut abzuraten ist. Mein tiefstes war tatsächlich auch mal über 53 Meter, aber mir geht es nicht um tief. Es geht wirklich mehr um das Sehen, um das Lebendige, was man verschiedene Stellen erkennen oder beobachten kann. Und auch da ist es eher, dass es, es ist eine Welt, die man betrachten darf. Und wir sind eben Besucher. Und das ist einfach so herrlich zu sehen, wenn dann verschiedene Aktionen zu beobachten sind. Wie verhält sich ein Fisch? Wie greifbar ist das für uns, alles zu sehen und sehen zu dürfen?
Also ich habe jetzt ja auch viel übers Tauchen gelernt, auch wenn ich selber nicht tauche, und finde es total spannend.
Aber Schnorcheln vielleicht wäre was.
Schnorcheln, das habe ich tatsächlich schon gemacht, ja. Und ich finde es tatsächlich spannend, dass ja sozusagen ein Großteil der Tauchausbildung ja auch darin besteht. Darum finde ich das Wort Sporttauchen tatsächlich auch einen schwierigen Begriff. sich im Wasser sozusagen lautlos zu bewegen und mit möglichst wenig Geräuschen und Schlägen und also dieses Tarieren nennt ihr das, glaube ich, oder so. Das fände ich so spannend, ja. Also ein Teil dieser Welt zu werden eigentlich, ja.
Man ist ein Schwebeteilchen im Wasser. Und genau das ist es eigentlich, was es auch ausmacht, dass man in Ruhe ist, dass man beobachten kann, dass man sich lautlos bewegt. Lautlos insofern, als dass man atmen muss. Mhm. Also da gibt es dann noch größere Spezialisten, die dann mit einem sogenannten Rebreather unterwegs sind. Die haben keine Atemgeräusche mehr, weil das ein geschlossenes System ist. Das ist aber nochmal eine ganz andere Sparte.
Mhm. Das sind auch nicht diese Apnoe-Taucher, die gar nicht mehr atmen.
Naja, das ist wieder was anderes. Das ist, da haben wir auch keine Luft dabei, sondern das ist ein Atemzug, richtig. Ja. Mhm. Und die können auch richtig lange den Atem anhalten. Mhm. Also da habe ich auch meinen Respekt davor.
Mhm. Aber ist es am Anfang eine Überwindung, wenn man tauchen lernt, dass man tatsächlich, also mir ging es beim Schnorcheln, beim banalen Schnorcheln schon so, dass ich, sobald der Kopf unter Wasser war, ich erstmal so eine innere Grenze überwinden musste, um einzuatmen, weil am Anfang ist man quasi immer gewöhnt, man ist unter Wasser, also Luft anhalten. Mhm. Und dieses entspannte Atmen und auch das Akzeptieren, es geht, ich bekomme Luft von irgendwoher, in dem Fall aus dem Schnorchel, bei Ihnen aus dem Tank, muss man da erstmal so eine persönliche Grenze überschreiten, zu sagen, ich atme jetzt ganz langsam weiter und es geht und ich bin unter Wasser, hoppla.
Es ist sehr unterschiedlich. Mhm. Sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben überhaupt kein Problem damit. Da gehört zum Beispiel unser Sohn dazu. Ich habe sowas noch nicht erlebt während der Ausbildung. Der hat die Fische beobachtet und für ihn war das selbstverständlich. Das war einfach, er hat sich reingeschmissen und geguckt. Und
dazu muss man sagen, Sie sind spätberufene Taucherin auch. Ja. Und bei Ihnen war es eher ein Eheprojekt.
Ja, doch, tatsächlich.
Mit Ehemann und Taucherbrille.
Ja, ich habe meinen Mann zu einem Zeitpunkt kennengelernt, da habe ich gewusst, ich gehe ein halbes Jahr nach Ägypten. Und das war für mich von Anfang an klar, ich mache da meinen Tauchschein. Mhm. Und mein Mann dann so, wow, das wollte ich schon immer mal machen. Aber wie es halt oft im Leben so ist, da kommt was dazwischen, lässt man. Und dann haben wir beide das als Projekt gestartet und er hat mich dann während des halben Jahres auch besucht. Ich habe ihn gleich sofort angemeldet und wir haben zusammen den Tauchschein gemacht. Also das war toll, einfach spannend.
Und weil Ägypten, dann gleich quasi Tauchschein auf hoher See, also auf offenem Meer oder?
Im Meer, genau. Mhm. Also da ist, man kann heute auch im Urlaub den Tauchschein machen und oft ist es auch so, dass man im Warmen beginnt. Da muss man schon echt ein bisschen hartgesotten sein, wenn man das durchziehen will und bei so einem kalten Wetter jetzt in den kalten See steigt. Mhm. Und also wir haben es im Warmen angefangen, mit klarer Sicht, mit Meerwasser, mit den bunten Fischen, mit den Korallen vor allen Dingen.
Also auch ein Paradies, ganz andere Art, aber.
Ja, ich sage jetzt immer blaues Paradies, weil das Meer ist einfach tendenziell eher in Blau gefasst. Und die Seen eher in Grün gefasst. Das ist immer so ein bisschen ein großes Merkmal, sage ich jetzt mal. Und aber die verschiedenen Fische, die verschiedenen Lebensarten zu beobachten, das kann man in beiden.
Wie fühlt sich's an, im Wasser und unter Wasser zu sein? Kann man das beschreiben? Wir haben vorhin auch die Akustik angesprochen, die Geräusche. Also was hört man da auch um einen herum?
Auch da lernt man dazu, muss ich sagen. Am Anfang hört man erstmal nichts, sondern nur Ruhe. Und das ist einfach nur herrlich, weil man ist ja über Wasser mit irgendwelchen Geräuschen immer konfrontiert. Und unter Wasser, man taucht ab und hat erstmal Ruhe. Man kann sich einrichten, man kann tarieren, man kann erstmal schweben. Und dann kann man anfangen, so, und was sehe ich jetzt? Man ist fokussierter. Man kann das viel klarer wahrnehmen und dann fängt man an, auch verschiedentliche Situationen hervorzurufen, indem man zum Beispiel einen Nachttauchgang macht. Mhm. Und dann fängt das Hören eigentlich erst an, weil in einem Nachttauchgang zu hören, was im Riff los ist, wenn es überall knackt und bitzelt, und erst später merkt man das, also ja, tagsüber auch. Aber tagsüber nimmt man es einfach nicht so wahr, weil
da, weil das Sehen zu sehr, halt. Zu sehr drüber lagert. Ja.
Viele andere Reize quasi das überlagern.
Ja. Genau.
Okay.
Und das finde ich spannend, weil es ist tatsächlich auch dann bei den heimischen Gewässern so, bei den heimischen Seen, wenn man da sozusagen als erstes mal so irgendwie guckt, denkt man, ah, ne, es ist irgendwie alles nur grün. Mhm. So. Und dann da ist ja irgendwie nichts. Und mein Aha-Erlebnis war tatsächlich der Film Dschungel unter Wasser, den wir dieses Jahr beim Mainfluss-Filmfest gezeigt haben, wo man sagt, da sieht man mal, was in so einem See unter der Wasseroberfläche, ein ganz normaler Baggersee ist es, was da sich entwickeln kann, was da leben kann. Und das steht, ich sag mal, den Korallenriffen vielleicht in der Buntheit nach, aber nicht in der Vielfalt und in dem Spannenden, was da passiert. Ne?
Gar nicht, gar nicht. Und da möchte ich gleich vor die Haustür gehen, um eine Überleitung noch zu den Seen hier in der Umgebung zu machen, zum Rotsee. Jeder, den man als Taucher fragt, der rümpft die Nase und sagt, Rotsee, furchtbare Schlammpfütze.
Das ist in Mittelfranken ein See. Ungefähr wo kann man ihn verorten?
Wie heißt es? All.
Ja, naja.
Süden von Nürnberg.
Genau, und der ist ja auch sozusagen künstlich angelegt, weil er ja quasi auch als Wasserspeicher mit dient für die, da sind wir wieder beim Wasserbau, für die
Wasserführung. Vom Rhein-Main-Donau-Kanal,
genau,
der ist
genau.
Da dran.
Ja, genau.
Und von daher ist das auch in Bezug dazu, weil der See wird auch immer wieder auf und zu gemacht und der Kanal verbunden damit. Und damit ist es halt wirklich auch ein Stückchen weit, stimmt das schon mit der Schlammpfütze, weil das Sediment halt immer reingeschwemmt wird. Mhm. Allersberg ist der Ort übrigens. Ist
Allersberg, jetzt haben wir es, genau.
Allersberg. Mhm. Und wenn dann eben die Schleuse auf ist und ein großes Sediment Berg entsteht, ist logisch, dass da keine Pflanzen wachsen können in dem Moment. Klar. Dennoch gibt es immer wieder Zeiten, und das ist im Frühjahr zum Beispiel der Fall, im April, da macht es sehr wohl Sinn reinzugehen, weil da sich das Sediment wieder ein bisschen legen kann, weil die Schleuse mal 4 Wochen zu ist, weil es gereinigt wird. Mhm. Und dann wird eine Unterwasserlandschaft sichtbar mit großen Teichmuscheln. Dann gibt es ganz viele verschiedene Fische, wie die Flussbarsche, wie die Grundeln, ist zwar so ein bisschen zweischneidig, weil invasive Art. Mhm. Trotzdem gibt es da eine ganze Menge.
Invasiv heißt nicht heimisch, sondern
hat auch wieder mit dem Main-Donau-Kanal zu tun, dem Schwarzen Meer. Genau.
Die Fernwasserstraße.
Schwarzmeergrundel, sozusagen. Und aber dafür gibt es dann wieder die Hechte, die sich davon ernähren. Ja, also es gibt richtig Riesenhechte, es gibt Karpfen, es gibt die ganzen
Riesenwälse, wie wir dieses Jahr lernen mussten.
Ja, ja, auch die gibt es dort. Da fährt er mal quasi buchstäblich ein Bus an einem vorbei, so groß sind die. Ja. Aber es ist beeindruckend und die tun einem ja nichts. Also von daher sind wir da immer eigentlich froh, welche zu sehen. Und da hat sich auch das Sehen entwickelt erst, weil man zum Beispiel dann Zander sieht. Mhm. Und die haben, also wir durften die beobachten, wie sie ihre Laichgrube bewacht haben. Auch was sehr Spezielles. Und wenn man dann ins Kleine geht, in diese Makrobiologie, hat man die ganzen kleinen Milben. Oder man hat Schwebegarnelen.
Also die finde ich ja total faszinierend, wo man sagt, das ist sowas Magisches, oder? Also ich meine, ich kenne nur Filmaufnahmen davon, aber das live zu sehen, das stelle ich mir wirklich magisch vor.
Richtig.
Schaut ein bisschen aus wie Herr der Ringe, finde ich so. Fantasy-Wesen, die da irgendwie, genau. Ja, und wir haben das Filmfest in Bezug auf die Flüsse schon erwähnt. Und auch, was Anja Künstler und ihr Mann macht, ist nicht nur tauchen, sondern eben auch dokumentieren, auch filmen und fotografieren. Und da haben sie uns was mitgebracht, nämlich quasi die Film- und Fotoausrüstung. Über die sprechen wir gleich. Das sieht auch sehr futuristisch aus. Und wir werden es gleich erklären hier bei Habe die Ehre. Heute zum Thema 20 Jahre Flussparadies Franken. Geschäftsführerin Anne Schmidt ist zu Gast und Anja Künstler, Naturschutztaucherin aus Schneitach im Nürnberger Land. Es hat ganz überschaubar hier und da im Urlaub angefangen, im warmen Wasser, wie wir gehört haben, auch erst weiterhin in Ägypten. Ab 2012 dann sind sie immer begeisterter und in der Welt unterwegs gewesen, tauchenderweise. Und sie haben eine weitere Leidenschaft für sich entdeckt, nämlich das Dokumentieren von Tauchgängen, also das Filmen und das Fotografieren. Und was man dazu braucht, ist heutzutage als Laie beim Schnorcheln hat man eine wasserdichte Gummihaut um sein Handy rum und das ist dann alles. Ihr habt es schon professioneller aufgezogen und sie haben uns so eine Vorrichtung für das Herstellen von Bewegten und Standbildern unter Wasser mal mitgebracht. Was genau ist das? Sieht aus wie so ein Gestell mit vielen Linsen und auch Licht, Scheinwerfern, alles dran?
Genau so. Und zwar hatte ich irgendwann die Idee, naja, schön, dass ich das sehe, aber ich möchte es anderen auch zeigen. Und ja, Worte, natürlich kann man schön und blumig erzählen, aber es reicht manchmal nicht. Und auch das bewegte Bild sagt manchmal viel mehr als die Worte. Mhm. Und dann habe ich eben angefangen, erstmal ganz klein mit einer GoPro, ist so eine kleine Filmkamera. Dann ist es weitergegangen, naja, ich fotografiere eigentlich gerne auch in der Natur. Warum nicht ein Fotoapparat mit unter Wasser nehmen? Das hat dann auch gut funktioniert. Aber was halt unter Wasser Fakt ist, je tiefer man geht, desto dunkler wird es. Und je tiefer man geht, gehen die Farben weg. Also man kann sich das so vorstellen, dass das, wenn man abtaucht, ist noch alles bunt. Man hat noch die Farben rot, gelb etc. pp. Aber ab 7 Meter ist zum Beispiel alles blau und grau. Und damit lockt man keinen mehr hinterm Ofen hervor. Also braucht man, deswegen dieses große Gestell, braucht man Lampen, man braucht Blitz. Und unter Wasser, je tiefer man geht, desto aufwendiger ist das Gehäuse, was gebaut werden muss, was drumherum ein Vakuum schafft, dass eben kein Wasser zur Kamera kommt. Mhm. Und deswegen ist das Gestell so groß. Und jedem, den ich das in die Hand drücke, der ächzt erstmal, oh, ist das schwer.
Wie viel Kilo hat es denn ungefähr?
Ich glaube, ich habe das mal gewogen, 2,5, 3 Kilo.
Okay. Zusätzlich ja noch zu der schweren Ausrüstung, die man sowieso hat, ne? Ist ja nicht so.
Ich kann dann Blei weglassen. Nein, stimmt so nicht.
Aber es wird ja alles leichter im Wasser.
Genau, und es ist auch, deswegen hat man hier Schwimmer, das sind dann so große Lufträume, die dann das neutralisieren. Also unter Wasser ist die Kamera fast neutral. Ein bisschen Minus, also es würde absinken, aber man schaut, dass man, weil das Problem ist, habe ja vorhin schon erzählt, wir gehen auch gerne auf die Makrogeschichten, also ganz kleine Sachen. Und da ist das Tier, das sich bewegt, das sitzt auf einer Pflanze, die sich bewegt und ich als Schwebeteilchen bewege mich auch noch. Das sind drei verschiedene Ebenen, die sich konträr oft bewegen. Und das ist manchmal herausfordernd. Und da braucht man kurze Verschlusszeiten, viel Licht.
Und anders viele Fotos und viel Ausschuss.
Richtig. Und eine Frusttoleranz.
Ja, aber ich habe ja schon Aufnahmen von der Anja gesehen, von der Anja Künstler. Und es ist toll. Also ich finde es so beeindruckend.
Der Name ist Programm.
Ja.
Fotokunst unter Wasser.
Ein bisschen. Und es macht halt Spaß. Also Fotos heutzutage guckt man gar nicht mehr so gerne an. Das ist einfach eine bewegtere Welt geworden. Und deswegen ist ab und an auch der große Urlaub mit einem Video versehen. Das heißt, man nimmt auch unter Wasser dann eben Aktionen von Fischen aus. Wir haben einen Fisch dieses Jahr beobachtet, der eben sich putzen lässt an der Putzerstation oder Moränen, die von den Garnelen bekrippelt werden, um quasi die letzten Fleischreste rauszupolen. Und auch sowas ist spannend. Und das wird eben festgehalten und in einem Film gepackt. Mhm. Und Filme haben wir uns angewöhnt, immer so in der kalten Jahreszeit, da schauen wir uns sämtliche Filme, die wir gemacht haben, immer mal wieder an, damit wir eigentlich auch sehen, oh, was haben wir denn schon alles gesehen?
Und dieses Teilhaben lassen von anderen Menschen, das heißt, die Filme sind jetzt nicht nur für den Privatgebrauch, sondern was macht ihr damit?
Also mein Mann hat einen YouTube-Kanal, da kann man sich das auch angucken, weil es ist ja auch interessant, wenn zum Beispiel einer überlegt, ich möchte da und da hingehen. Was kann ich denn da sehen? Und dann kann man sich im Netz verschiedene Filme ziehen und dann kann man auch unseren Film angucken und sagen, oh ja, das gefällt mir oder so, ach naja, vielleicht ist die grüne Welt doch nicht meine Welt. Also alles machbar. Und was auch ist, ich arbeite im Seniorenheim. Und
hauptberuflich sozusagen.
Hauptberuflich. Mhm. Und meine Lieben, die gucken sehr gerne. Also die schauen eh gerne Dokumentarfilme. Und wenn ich dann sage, ich habe mal wieder einen Urlaubfilm dabei, dann ist meine Bude voll und alle gucken zu. Und sie finden das auch immer spannend, wenn ich dann erzähle, welche Fische ich gesehen habe oder wie die Zusammenhänge manchmal sind oder was sie gerade sehen, erkläre. Das ist dann immer ganz spannend.
Mhm. Genau. Ja, und das Interessante ist ja auch jetzt das Thema Naturschutztauchen. Wo kommt das her und was will das eigentlich? Auf den Filmen sieht man natürlich auch dann manchmal Dinge, wo man sagt, das ist jetzt aber irgendwie nicht so toll. Ne? Wenn man sagt, wenn man jetzt in den See abtaucht und da wächst kein einziges Pflänzchen, das ist dann erschreckend, weil man muss sich das ja tatsächlich so vorstellen, dass man sagt, unter Wasser geht ja die lebendige Welt weiter. Das ist ja nicht, es hört ja nicht auf. Also das wäre sozusagen an Land, Wiese und Wald haben. Sowas müsste man eigentlich auch in jedem See finden. Also, dass da der Boden bewachsen ist mit Wasserpflanzen. Und das sind eben nicht alles, ich sag mal, irgendwie eklige grüne Algen, sondern es sind verschiedenste Arten von Pflanzen. Und das ist das Spannende, finde ich, beim Naturschutztauchen, zu gucken, was ist denn da alles da an Pflanzen, an Vegetation.
Richtig. Und das sind halt auch die ganzen natürlichen Seen, wie sie entstanden sind. Das war so. Man hatte einen Algenrasen, ja, und die Armleuchteralgen sind da hervorzuheben. Wenn es die gibt, dann kann man schon mal zufrieden sein, weil dann weiß man schon, aha, es ist ein gutes Gewässer, ein sichtbares Gewässer. Man kann viel sehen und je weniger Pflanzen es gibt, desto mehr Nährstoffe sind da, desto trüber ist das Wasser. Und anhand Pflanzen kann man eben erkennen, wie der Gewässerzustand ist.
Und dass das Ehepaar Künstler jetzt als Naturschutztaucher unterwegs ist, dazu haben auch wir ein kleines bisschen beigetragen, möchte ich mal sagen, weil die ARD hatte ja eine Mitmachaktion, Unsere Flüsse, wo sich der Klaus, der Ehemann von Anja, gleich mit engagiert hat. Und jetzt seid ihr ja auch durch eine Ausbildung gegangen zum Naturschutztauchen. Das kostet ja alles Mühe und Zeit und Aufwand. Und letztendlich kann man damit wahrscheinlich auch nicht irgendwie groß reich werden. Das heißt, was ist eure Motivation, jetzt auch noch das Naturschutztauchen für euch zu entdecken und zu betreiben?
Naja, wie schon gesagt, das ist ehrenamtlich, ist richtig, da kommt gar nichts bei rum. Außer man wird mal wegen Kilometergeld, dass man da was bekommt. Mhm. Aber ansonsten ist es rein privater Natur. Und warum wir das machen, weil es uns ein Bedürfnis ist, einfach diese Natur zu erhalten und anderen näher zu bringen, es uns gleich zu tun. Also zu gucken, dass wir eben nicht die Kippe ins Fluss werfen, dass wir schauen, dass wir gut mit unserer Ressource Wasser umgehen. Das ist einfach wichtig. Und das auch allen einzubläuen, wir brauchen unser Wasser, uns geht's gut mit dem Wasser, das ist einfach Fakt und wir können aber auch viel dafür beitragen.
Und das genau, Frau Schmidt, ist so dieses, was wir vorhin in der ersten Stunde besprochen haben, dieses Verantwortungsgefühl letztendlich für unsere Gewässer, das ist hier quasi mustergültig ausgeprägt.
Ja, also und ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar. Also wie gesagt, wir haben ja vom Flussparadies Franken dieses Jahr das gestartet, hatten auch den Volker Krautkrämer, der sozusagen mit der Silke Ohldorf zusammen da wirklich in deutschlandweit da die Pioniere dafür sind, als Kursleiter da. Und dann haben wir eben diesen Aufruf gestartet, und na ja gut, müssen wir mal gucken. Und wir hatten, glaube ich, vorher schon Kontakte, weil die Anja Künstler sich eben gemeldet hat und gesagt hat, ja, sie interessiert sich da für Gewässer und was kann man denn da so tun? Und ich bin da eben wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich da 7 Leute dann gefunden haben, die gesagt haben, ich lasse mich jetzt da ausbilden. Und wir haben jetzt da sozusagen ein Team, sind auch alle hoch motiviert, wollen auch alle loslegen. Ich bin da fast manchmal ein bisschen überfordert, weil ich sage, die würden am liebsten gleich 20 Seen betauchen und das alles. Und es ist aber natürlich ein Randtasten und der Bedarf ist aber auch groß, weil wir natürlich sehen, dass es auch Seen gibt, denen es eben auch offensichtlich nicht mehr gut geht, wo dann eben plötzlich ein Fischsterben auftritt, man kennt die Mechanismen dahinter schon prinzipiell, wo man sagt, zu viele Nährstoffe, Algenblüte, dann ist, ne, kommen die kalten Nächte, dann sterben die Algen ab. Dann hat man Sauerstoffzehrung, man hat Schlamm. Mhm. Und mit dem Naturschutztauchen haben wir aber nochmal einen anderen Blick auf die Seen, eben zu gucken, okay, wo wachsen denn Wasserpflanzen, wie sieht es aus, wie dick ist die Schlammschicht, das auch wirklich mal zu messen, nicht nur von oben zu gucken. Und eben auch zu überlegen, okay, können wir in diesen Seen schauen, dass wieder mehr Wasserpflanzen wachsen können, die das Wasser auch reinigen. Also man spricht ja immer so von dieser Selbstreinigungskraft der Gewässer. Und das ist aber nichts Abstraktes, sondern das bedeutet einfach, in einem Gewässer, das sehr lebendig ist, wo viele Pflanzen, viele kleine Tierchen, auch die wir gar nicht so wahrnehmen, sind, die fressen halt alles das irgendwie, was da an Nährstoffen drin ist, was da an Stoffen drin ist. Und dann ist ein Gewässer auch klar. Und die Seen, die wir heute haben, in den Regionen sind meistens eben zu trüb, weil es zu wenig Wasserpflanzen gibt. Mhm. Weil man vielleicht zu viel Fressfische drin hat, die das alles wegfressen und den Boden zerwühlen. Wir sind ja so eine Karpfenregion und die Karpfen sind aber eigentlich eine Fischart, die sind eigentlich Haustiere, ähnlich wie die Bienen. Die Honigbiene ist ja auch ein Haustier, das betreut wird, und die Karpfen sind eigentlich auch Haustiere, die in Teichen gehalten werden, wo auch viel Know-how dazu gehört, die gut zu halten, das gut zu machen. Das ist ja, ne, der Aischgrund eine Region. Mhm. Und die haben eigentlich in den Baggerseen nicht wirklich was verloren. Das wollen die Leute nicht hören. Das ist eben so die Idee zu sagen, okay, wir gucken uns das an und gucken mal, wenn wir Bereiche schaffen, wo die Karpfen nicht hinkommen, kommen da wieder Pflanzen hoch und geht es dem See dann besser.
Genau, und das ist unsere Aufgabe, dass wir eben das dokumentieren, immer wieder in Berichte zusammenfassen und an die jeweiligen Stellen weiterleiten, dass die wissen, hey, da müssen wir was tun.
Und dann kann es unter Umständen auch sein, wenn man dann auch noch kreativ ist und diese Filme, die man dann unter Wasser, sofern man was sieht, gestaltet, kann man die dann möglicherweise auch beim Main-Fluss-Filmfest einreichen, bei diesem Festival für audiovisuelle Beschäftigung mit Flüssen und Seen?
Genau, also das Main-Fluss-Filmfest wollen wir nächstes Jahr zum vierten Mal starten, zusammen mit der Stiftung Living Rivers in Berlin und vielen Partnern in den Regionen. Und da geht es darum, eben so Filme im Kino zu zeigen, dieser besonderen Atmosphäre, die eben mit Flüssen, mit dem Tauchen, mit Gewässern zu tun haben, und auch Leute einzuladen, also die Anja Künstler und der Klaus Künstler werden dann auch hoffentlich mit dabei sein, die dann eben auch erzählen von diesen Welten unter Wasser und dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann.
Und das Main-Filmfest ist wörtlich zu nehmen, das ist wirklich auf ihrem Mist gewachsen.
Genau. Es ist sozusagen ein Flussfilmfest, wo ich eben auch davon gehört habe, das gab es in Berlin 2016 das erste Mal, habe ich auch gesagt, ah, das ist was, das will ich bei uns in der Region haben. Und wir machen das nicht nur in einer Stadt, sondern wir lassen das quasi von Bayreuth aus den Main entlang wandern. Und das wird nächstes Jahr von Bayreuth bis Markt Heidenfeld in 7 Kinos werden wir da zu Gast sein im März.
Im März. Und wer sich noch informieren möchte über andere Projekte des Flussparadieses Franken, wir haben vorhin über die Aufräumaktionen gesprochen, Ramadama quasi am Fluss oder eben die touristischen Angebote, Radeln, Radwandern und Wandern entlang der Flüsse. Das kann man alles im Internet zusammengefasst, vermutlich auf den Seiten des Vereins nachvollziehen, was da alles geboten ist.
Genau, also flussparadies-franken.de. Zum Sieben-Flüsse-Wanderweg haben wir eine eigene Internetseite und zum Flussfilmfest, mein Flussfilmfest, haben wir auch eine eigene Internetseite. Also kann jeder gucken und schauen. Ich denke, da findet jeder was für sich. Ob es kleiner Stadtspaziergang ist in Bamberg oder irgendwie die Radtour von Nürnberg nach Bamberg oder vielleicht sogar von Regensburg bis Bamberg am Main-Donau-Kanal und Ludwig-Donau-Main-Kanal entlang. Da ist für jeden was dabei.
Franken ist wie ein Zauberschrank. Immer neue Schubfächer tun sich auf und zeigen bunte, glänzende Kleinodien. Und das hat kein Ende. Das sagt nicht ich, sondern der Schriftsteller und Lyriker Karl Leberecht hat das schon gesagt, mit Nachnamen Immermann genannt. 1837 hat er das geschrieben, und ich denke, es ist heute auch unter anderem durch dieses Gespräch klar geworden, dass das bis heute und auch künftig gilt. Mehrere dieser Schubladen haben wir heute aufgezogen. BR Heimat habe die Ehre am Donnerstag, heute über und aus dem Flussparadies Franken, das Sie unbedingt auch mal besuchen sollten, auf die sanfte Art. Geschäftsführerin Dr. Anne Schmidt vom Verein Flussparadies und Naturschutztaucherin Anja Künstler waren heute meine Gäste. Was wünscht man da am Schluss als Gruß? Gut Fluss oder gut Luft oder bei den Tauchern?
Bei den Tauchern ist gut Luft.
Tatsächlich gut, ja. Luft. Details und Infos unter www.flussparadies-franken.de. Ihnen beiden herzlichen Dank fürs hier gewesen sein.
Ja, danke für die Einladung.
Vielen, vielen Dank.